Der gefährlichste Hund, den ich kenne, hat noch nie eine Schutzhundeprüfung gesehen.
Willkommen bei Lake Dog Unverstellt, dem Podcast mit Anne, Katrin und Fabio.
Mit diesem Satz starten wir quasi heute in diese neue Folge.
Und wir haben heute unseren ersten Gast im Podcast. Wir haben heute Markus Streubel zu Besuch. Markus, ich habe mich besonders auf dich gefreut. Das Thema interessiert mich wahnsinnig. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz für mich und für die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen.
Ja, hi, ich bin Markus. Und bevor wir zu sehr ins Detail gehen, was meine Person angeht, also ich habe über viele Jahre gelernt, Diensthunde unter verschiedenen Anforderungen zu führen, im In- und im Ausland und im Schutzdienst sowie im Spürbereich, wobei wir uns heute natürlich im Schwerpunkt auf den Schutzdienst konzentrieren werden. Wenn ich so an meine Ausbildung denke, dann ist es so ein bisschen vergleichbar, glaube ich, so wie wenn man den Führerschein macht. Ne? Nach der Prüfung kannst du das Auto ja nicht unbedingt sicher fahren. Du weißt nicht so wirklich, wie die Technik funktioniert, warum reagiert was, wie es reagiert. Und tatsächlich ging es mir so mit meinem ersten Diensthund. Ja, ich bin Vollzeit ausgebildet worden, habe mit meinem Hund sehr komplexe Ausbildung durchlaufen, die Prüfung immer erfolgreich bestanden und trotzdem hatte ich einfach immer diese ganzen Fragen. Ne? Ich möchte halt unbedingt immer Dinge verstehen, ne, und gebe mich sehr selten mit einfachen Antworten zufrieden. Anne, du wirst dich erinnern. Ne?
Oh ja.
Ne? Und das ging aber dann weiter und mit meinem jetzigen Hund habe ich dann nochmal gemerkt, wie unterschiedlich selbst Hunde der gleichen Rasse einfach sein können. Ich habe drei Mallis und es sind halt einfach alle unterschiedlich. Und du hast den ersten, okay, dann kennst du, dann kommt der zweite dazu, dann sagst du, ja, so. Und dann kommt der dritte. Und genau da wurde mir einfach bewusst, dass diese praktische Erfahrung alleine einfach noch keinen guten Hundetrainer ausmachen. Dafür muss man Verhalten verstehen und vor allem, und das finde ich halt umso wichtiger, ist das Ganze auch erklären zu können. Ne? Und einen Diensthund zu führen und Menschen dabei zu begleiten, ihre Hunde zu verstehen, das ist halt so völlig unterschiedliche Aufgaben. Und deshalb habe ich halt mich bewusst entschieden, eine zusätzliche fundierte Hundetrainerausbildung zu absolvieren. Und da habe ich einfach Lake Dog gefunden. Und dort habe ich gelernt, das, was ich sehe, fachlich einzuordnen und heute ja verständlich zu vermitteln. Und das ist so ein Gamechanger gewesen. Ne? Und ich bin nicht nur aktiver Diensthundeführer, ich habe inzwischen ja auch den Weg in eine nebengewerbliche Tätigkeit gefunden. Ich bin mobiler Hundetrainer, baue jetzt gerade meine kleine Trainingshalle auf und was viel wichtiger ist, und das macht halt so mega, mega Spaß, ist, ich darf dieses Wissen heute als Dozent an angehende Hundetrainer bei der Lake Dog Akademie weitergeben. Und für mich hat sich dann irgendwann so dieser eine Satz herauskristallisiert und das gebe ich auch immer weiter. Erfahrung wird erst dann wirklich wertvoll, wenn man sie versteht und weitergeben kann. Das ist so, kannst noch so viel Erfahrung haben, kannst du es nicht weitergeben, wird daraus nichts.
Nee, und das ist ja, glaube ich, auch genau das, wo wir heute so ein bisschen raus wollen. Also nicht nur, wie ich Erfahrung weitergebe, sondern auch eben um die Thematik, was es wird ja immer entweder wird Schutzdienst quasi irgendwie romantisiert oder es wird als provokant dargestellt oder provokativ oder als super gefährlich. Und so wie es bei uns im Podcast uns auch wichtig ist, wollen wir die ganze Sache ja auch mal sachlich-fachlich klären. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie eine Seite gut stellen, eine Seite schlecht stellen, sondern uns geht es jetzt hier in dieser Folge wirklich darum, wo gibt es die Unterschiede, auf was wird im Diensthundebereich geachtet, was ist vielleicht im Privatbereich anders und vor allem, was ist der Unterschied bei uns in der Ausbildung oder beziehungsweise als angehenden Hundetrainer oder Hundetrainer nachher auch so wie Fabio arbeitet, ne, in der Erziehung an sich, wo sind da die Schwerpunkte, wo ist beim Diensthunde die Schwerpunkte und wo kannst du da eventuell die Brücke schlagen?
Und was ich eben auch sehr cool finde, was wir heute als besonderes Special quasi haben, ist, dass Fabio ja selber mit seinem Rio so ein bisschen was in die Richtung macht, auf privater Ebene natürlich, und dass wir da dann vielleicht auch so ein bisschen eine Möglichkeit haben, da beide Richtungen mal anzugucken, vielleicht auch eine kleine Diskussion zu starten, in welche Richtung da was vielleicht gehen kann und was sinnvoll sein könnte in dem Moment und worauf man da achten muss.
Ja, mega. Ich freue mich total drauf. Das genau. Hast du ja schon ein bisschen erzählt, Markus, dass du praktisch dich in der einen Richtung nochmal verändert hast und nochmal einen anderen Weg eingeschlagen hast. Vielleicht kannst du noch mal genauer darstellen, was du denkst, was so Unterschiede sein können zwischen diesen zwei Welten, um da noch mal so ein bisschen die Brücke dazu zu schlagen?
Ja, wenn ich an das Training mit meinen Kundenhunden denke, dann war die größte Veränderung gar nicht das Training mit denen, sondern die Arbeit tatsächlich mit den Menschen und nicht mit den Hunden. Mhm. Im Dienst, da arbeitest du in erster Linie mit deinem eigenen Hund. Als Hundetrainer musst du natürlich das Wissen verständlich vermitteln. Du musst Lernprozesse erklären. Dann kommen die Emotionen der Halter dazu. Das hast du ja vorher gar nicht, ne? Das ist ja so massiv, wenn auf einmal dann eben die Halterin anfängt zu weinen oder der Halter oder, mhm, ne, das ist so, ja, das hast du. Du hast natürlich auch Emotionen, wenn du mit deinen Diensthunden arbeitest, aber du suchst dann individuelle Lösungen und das ist halt so dieser ganze Punkt. Und mir ist dadurch, glaube ich, bewusst geworden, dass Hundetraining mindestens genauso viel mit dem Menschen wie mit deren Hunden zu tun hat, ne? Und die Hundetrainerausbildung bei euch, Katrin, die hat mir nicht beigebracht, Hunde neu zu sehen. Das würde ich so gar nicht sagen, sondern sie hat mir einfach beigebracht, das, was ich sehe, jetzt in richtige Worte zu fassen. Und das war so, da sind so viele Knoten aufgegangen, ne? Und wenn ich frage mich heute nicht mehr als erstes, so wie bekomme ich Verhalten weg? Ja, weil da war der Fokus immer so auf dieses, sondern warum zeigt der Hund das Verhalten? Das war zum Beispiel auch so ein krasser Wechsel, den ich durch diese andere Perspektive, die ich bekommen habe, da hat einfach so ein Wechsel stattgefunden. Und erst wenn ich das halt verstanden habe, dann kann ich halt eben auch entscheiden, welches Training für diesen Hund in dieser Situation überhaupt sinnvoll ist. Und das sind so Punkte, die da halt reinfließen.
Da wird mir richtig warm ums Herz, wenn du das sagst. Wirklich, das ist ja so schön, dass du genau diesen Punkt auch gerade nennst, weil das natürlich was ist, was uns extrem wichtig ist. Also warum ist der Hund, wie er ist und nicht nur, wie bekomme ich es weg? Also mega schön.
Ja, und das ist auch das Schöne, was man eben sieht, dass eben aus der Sicht, das jetzt in deinem vorherigen Bereich gar nicht so ersichtlich wurde, ne, quasi nur, wie komme ich das Verhalten weg? Und da jetzt einfach nochmal quasi einen anderen Blick auf diese ganze Sache zu sagen, okay, woher kommt das Verhalten? Ebenso wie du sagst, es ist trotzdem der Hund und es sind ja nicht zwei komplett fremde Sachen, aber es gibt ja doch eben die Sache, wo ich sage, okay, ich hatte diese Sicht, ich habe ein Problem, wie bekomme ich es weg? Und jetzt habe ich diese Sicht, okay, der Hund hat ein Problem, woher kommt es?
Katrin und Anne, für mich ist auch gerade schön bei dem, was Markus sagt. Wir hatten ja in Folge 1 über stetige Weiterbildung gesprochen und ich finde es auch schön zu sehen, dass Markus jetzt anspricht, dass ihn das auch in einem anderen Bereich dann einfach weitergeholfen hat, wo er vielleicht seinen Weg gehabt hat und jetzt nochmal praktisch andere Tools an die Hand bekommen hat, um das besser in Worte zu packen. Ich habe jetzt erst am Wochenende wieder von einem Trainerkollegen gehört, der gesagt hat, ja, aber ich weiß doch jetzt schon alles. Und ich denke mir immer, nee, man weiß nie alles. Es geht immer weiter, man kann immer wieder andere Ansichten bekommen und daraus seinen eigenen Weg gehen und ich finde das eigentlich gerade richtig schön gesagt.
Ja, und das ist halt eben genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass du daran, auch wenn du jetzt natürlich Weiterbildung ansprichst, dass aber zwangsweise ein guter Hundetrainer ganz, ganz viele Methoden hat. Ne? Also es geht nicht immer um Methodik, würde ich sagen, sondern es sieht halt, dass er halt erstmal einschätzen kann, welche Methode in diesem Moment genau sinnvoll ist.
Voll.
Ja. Ganz, 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 ganz wichtig, welche eben nicht. Das sind so die zwei Welten. Die ist sinnvoll oder die ist halt eben nicht sinnvoll. Und ich glaube, genau darin liegt heute einer meiner größten Veränderungen. Ne? Meine berufliche Erfahrung hat meinen Blick auf Hunde 100% geprägt. Kann man überhaupt nicht absprechen. Ne? Aber die Hundetrainerausbildung hat mir einfach gezeigt, wie ich dieses Wissen verständlich vermittle. Ne? Und erst beides zusammen hat mich zu dem Trainer gemacht, der ich heute bin. Ja, und ich kann heute tatsächlich sagen, dass ich viele Dinge so aus der Praxis hundertprozentig so intuitiv gemacht habe. Aber die Ausbildung, also die weitere Ausbildung, hat mir einfach erklärt, warum es funktioniert. Und genauso wichtig eben, warum andere Dinge eben nicht funktionieren. Das ist so dieses ganz Spannende, was da einfach rauskommt.
Ja, und ich glaube auch eben zu verstehen, eben es gibt verschiedene Methoden und bei jedem Mensch-Hund-Team ist es anders. Und wenn ich sage, nur dass diese Methode bei diesem Mensch-Hund-Team nicht funktioniert, heißt es nicht, dass die Methodik oder die Herangehensweise falsch ist, sondern es passt nur nicht auf dieses Mensch-Hund-Team. Bei jemand anders passt es wieder, ne? Weil es wird ja entweder gesagt, okay, das funktioniert so nicht, was der da sagt, oder nur das funktioniert. Und es gibt's halt nicht, nur das oder das nicht, ne? Das ist immer der Mensch und der Hund. Und dann können so viele Wege nach Rom führen, aber ich muss halt für dieses Mensch-Hund-Team das Passende finden.
Ich finde, Markus, wir haben jetzt richtig toll gesehen, dass deine Expertise jetzt praktisch in mehreren Bereichen liegen. Jetzt sind wir ja mit einem Satz reingestartet in die Folge. Ich glaube, wir müssen mal wieder zurückfinden zu diesem Satz und vielleicht könnten wir da noch mal reingehen. Also vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, du kennst ja jetzt auch die unsere Trainerperspektive. Was glaubst du denn, warum dieser Satz oftmals so gewählt wird oder warum Leute denken, dass Schutzhunde gefährliche Hunde sind?
Gefährlich wird der Hund aus meiner Sicht nicht dadurch, dass er halt eine bestimmte Ausbildung macht, dass er die durchläuft. Ne? Also das ist halt einfach das. Und ich glaube, da liegt der Fehler im System, dass unter anderem durch solche Social Media, ne, du siehst immer diesen beißenden Hund, immer hoch erregt, schäumen. Und das kommt bei ganz, ganz vielen an. Die kriegen das und die anderen sagen, boah, mega gefährlich. Ne? Und gefährlich wird es für mich dann immer, wenn das Verhalten halt, wenn das so entsteht, und der Hund, doch der Mensch, die Orientierung haben, das zu kontrollieren. Na, wenn Erregung immer weiter steigt, Signale auf einmal keine Bedeutung mehr kriegen oder haben und niemand erkennt, was sich da gerade entwickelt. Na, und ein sauber aufgebauter Hund lernt nicht nur nach vorne zu gehen. Na. Der lernt auch Lasten zu brechen. Das ist ganz wichtig. Das brauchen wir, damit sie vorne stabil bleiben. Aber er lernt genauso, und das ist halt mein ganz großer Anspruch und Ansatz, er muss runterfahren. Er lernt klare Signale, klarer Kontext und dass jede Handlung, ganz wichtig, hat einen Anfang und ein ganz klares Ende. Und das ist für mich so ein ganz wesentlicher Unterschied.
Magst du vielleicht einmal ganz kurz für die Zuhörer erklären, was du damit meinst, wenn du sagst, Lasten zu brechen?
Ja, okay, also eine Last zu brechen bedeutet einfach, wir nehmen jetzt die Situation, ein Schutzhund bei einem Fußballspiel steht ja da im Stadion und das ganze Stadion brüllt. Das ist eine Last, die auf den Hund wirkt. Und der bleibt aber trotzdem vorne ruhig und sagt, okay, ich breche das, ich bleibe ruhig. Ich bin trotzdem fokussiert, ich gucke nach vorne und ich warte, bis es anfängt. Oder wenn sie dann halt so einen, so einen Fanzug begleiten und sagen, okay, die Polizisten laufen nebenher. So, und das ist halt eben der Unterschied zu sagen, okay, ich habe meinem Hund beigebracht, solange nicht die Aufgabe losgeht, entweder durch eine Aktion, die das auslösen kann, zum Beispiel ein Angriff ja auf den Diensthundeführer, dann darf der Hund natürlich diesen Angriff abwehren oder eben der Hundeführer sagt, jetzt geht's los. Und so lange muss der Hund damit leben und sagen, okay, es ist Belastung von vorne und ich gehe durch diese Last durch, wenn es soweit ist. Na, ich meine, stell mal einen normalen Hund in ein Fußballstadion, in so einen Hexenkessel. Es gibt natürlich auch Diensthunde, die können das nicht verpacken, die sind vielleicht noch jung, aber im Schwerpunkt geht es wirklich darum, da durchzugehen und zu sagen, ich bleibe standhaft.
Das war für mich auch ein bisschen persönlich der Change, muss ich sagen, dann zu verstehen, dass es eigentlich darum geht, eine hohe Reizlage kontrollieren zu können bei diesem Hund und nicht irgendwie was Neues reinzugeben. Und ich glaube, das ist oftmals, was für die Menschen da draußen gar nicht immer verständlich ist. Das ist aber genau das, was du jetzt ansprichst, oder? Dass man praktisch den Hund praktisch in der Situation in sich, in seiner Ruhe halten kann.
Ja. Aber das, ja, auf jeden Fall, aber was mir so brennt, ist, also das bedeutet nicht, dass Schutzdienst grundsätzlich ungefährlich ist, ne?
Ja.
Oder jeder Hund dafür geeignet wäre. Also man muss das immer gucken, ne? Im Gegenteil, je anspruchsvoller die Aufgabe, desto höher ist natürlich die Anforderung an den Hund und an den Ausbilder und an den Hundeführer selbst. Weil je höher er ausgebildet ist, je komplexer ist es natürlich.
Genau, Anne hat es ja vorhin angeteasert, dass ich mit meinem Hund auch auf den Hundeplatz gehe. Jetzt muss man tatsächlich sagen, da ist genau das Thema, was du gerade angesprochen hast. Mein Hund ist nämlich dafür gar nicht geeignet. Und deshalb habe ich mich dann auch an einer gewissen Stelle dazu entschieden, das überhaupt nicht mit meinem Hund zu machen. Das heißt, ich mache immer die Unterordnung mit meinem Hund und dann geht er raus und ich bin dann praktisch dabei auf dem Platz. Aber mein Hund wäre überhaupt gar nicht dafür geeignet und es würde, glaube ich, in eine ganz andere Richtung dann schlagen. Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, das nicht zu machen.
Aber Markus, kannst du vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen erklären, was von deiner Seite her, was sind denn geeignete Hunde und was sind eher ungeeignete Hunde? Also hast du da schon mal irgendwie was gesagt, wo du sagst, okay, da ist eher die Tendenz ja oder die Tendenz nein oder eben, wie ist da deine Sichtweise drauf?
Also meine Sichtweise ist ganz klar, Eignung fängt ganz, ganz lange weit, weit, weit vor der Geburt an, bei der Genetik. Ja, und wenn wir jetzt mal ganz kurz so ein bisschen ausschweifen, sagen wir, gucken an, wo kommen denn Hunde her? Wo holen, wenn wir jetzt im dienstlichen Kontext sprechen, wo holen sich Institutionen Diensthunde her? Ne? Spielt natürlich auf der einen Seite immer Geld eine Rolle. Ne? So ein Hund kostet ja im Ankauf auch Geld. Ne? Das heißt also, und der Markt, wenn er nichts hergibt, dann muss man halt schauen. Das heißt also, die Genetik, wie sind die verpaart, wie ist der Der Inzucht-Koeffizient, ne? Das heißt also, wie viele Generationen werden die auseinandergehalten, damit wir eben nicht so Fälle haben, wie da nachher Spondylosen, dies, das. Ne? Und wenn wir dann eben gucken, ob wir jetzt nach Holland gucken, ob wir nach Frankreich gucken, in die verschiedenen Sportarten, zum Beispiel meine erste Diensthündin, die kam aus Holland, die ist eine mega Verpaarung, was das gewählt hat. Und das ist geplant, das ist der Unterschied. Die Hunde werden selektiert im ersten Moment nach der Genetik. Warum das Ganze? Weil es nützt ja keinen was, wenn du nachher einen Hund hast, der ganz schnell hier zum Beispiel Cauda equina kriegt oder der von der Geburtsseite her schon gar nicht dieses Nervenkostüm mitbringt. Und das ist halt so immens wichtig. Und das, was halt Fabio gesagt hat, ist halt, das, was du beschreibst, ist halt immer, es findet keine Auswahl statt, sondern jeder Hund wird genommen, da wird nichts geprüft. Und das wird einfach angepasst. Und wenn du dann halt an den Diensthund denkst, so wie ich es gerade beschrieben habe, der wird halt ausgebildet, na, nachdem er halt sauber ausgewählt wurde. So ist der, also so muss man es ungefähr sehen. Na.
Markus, Zwischenfrage, auch wenn praktisch in der Auswahl schon vorher drauf geachtet wird, habt ihr ja auch immer wieder Hunde, die dann trotzdem nicht geeignet werden und dann, sag ich mal, nicht im Schutzdienst stattfinden, oder?
Naja, durch die entsprechende Vorauswahl kannst du natürlich das, was du ansprichst, natürlich sehr, sehr gering halten. Mhm. Ja, das heißt also, je besser die Auswahl, die Eignung vorher feststeht, es gibt natürlich dann immer wieder Zwischensequenzen, wo zwischendrin immer wieder überprüft wird, passt das noch? Ja, dann man sieht es natürlich aber auch im Verlauf, wenn der Hund, also er ist jetzt reden wir davon, er wurde geboren, er ist jetzt da und jetzt wird der Hund langsam aufgebaut. Und auch hier wieder. Und das ist halt, und das ist der zweite Punkt, den ich halt so wahnsinnig wichtig finde. Und das habe ich selber eben festgestellt. Ich habe nun mal den Vergleich zu verschiedenen Aufbauten von Hunden, dass dann halt meine Yaka ein ganz anderes Kaliber ist. Hochgezüchtet Holland, hat dort auch die Polizeihundeprüfung bestanden, die holländische. Das heißt, die wurde in Holland angekauft, wurde dort polizeimäßig ausgebildet, bevor sie nachher durch mich dienstlich übernommen wurde. Und mein zweiter Hund wurde durch meinen Arbeitgeber selber gezüchtet. Also es sind zwei ganz verschiedene Hunde. Ne? Und das heißt also auch das Arbeitstempo. Du vergleichst ja dann irgendwann auch, das macht halt auch einen wahnsinnigen Unterschied, dass man dann wirklich die Ausbildung auf das Individuum anpassen. Das ist so immens wichtig. Ne? Und ich glaube, Fabio, du wirst bestätigen können, du kommst auf den Platz, dann ist vorgesehen, okay, wir machen heute die Ausbildung XYZ, alle Hunde, bumm, gleich.
Ja, also bei uns ist tatsächlich immer schon der Fokus drauf, dass dieser Hund es vielleicht nicht leisten kann. Deshalb habe ich mich dann auch tatsächlich für den Platz entschieden und ein gutes Gefühl bekommen. Aber als ich da zum ersten Mal war, hatte ich all diese Fragen im Kopf, die vielleicht auch die Zuhörer hier an der Stelle haben. Deshalb, ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, das läuft bei vielen Plätzen so.
Mich würde an der Stelle auch noch interessieren. Man sieht ja auch bestimmte Rassen meistens im Schutzdienst. Ne? Wir sprechen ja meistens von Mallis, Schäferhunden. Was würdest du denn sagen, was zeichnet denn gerade Mallis und Schäferhunde besonders für diese Arbeit aus?
Also erstmal ist es die beste Rasse der Welt. Nein, also man kommt natürlich als Mensch zu einer Rasse. Ich glaube, wenn ich jetzt absolut auf Border Collies stehen würde, wäre ich vielleicht nie Diensthundeführer geworden, keine Ahnung.
Schäfer dann wahrscheinlich.
Also die Auszeichnung, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass man darauf geachtet hat bei der Selektierung, bei der Eignung, dass der Hund wirklich geeignet ist, dann zeichnet die natürlich eine Robustheit aus. Die sind wahnsinnig robust. Sie gehen eben über diese Lasten, über die wir gesprochen haben. Na, sie haben ein super starkes Nervenkostüm. Sie bringen eine wahnsinnige Athletik mit. Bringen andere Hunde auch, das weiß ich. Aber dieses Gesamtpaket, ob das jetzt ein Mali ist oder ein Schäferhund, man geht ja beispielsweise ja von Rottweilern weg. Die hat man ja ganz, ganz früher in der Polizei viel gehabt. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie halt einfach schwer sind und die Hundeführer teilweise jetzt halt auch eben manchmal körperlich vielleicht ein bisschen nicht dem Verhältnis, dass es da passt. Aber ich würde sagen, dass dieses Gesamtpaket, dass das halt einfach die Auswahl der Rasse für diese Arbeit bestimmt.
Und wenn wir da gerade den Bogen schlagen, wieder zum Alltagstraining. Man sieht ja gerade Mallis auch sehr viele in Privathand, sprich auch als Familienhunde und so weiter. Siehst du da eventuell genau an der Stelle auch Schwierigkeiten, weil sie eben bestimmte Dinge mitbringen, die sie natürlich für den Job sehr geeignet machen? Oder wie stehst du da dem Thema so gegenüber?
Nein, überhaupt nicht. Ich für meinen Teil sehe da keine Schwierigkeit, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mich für eine Rasse entschieden. Es wird ja dann auch immer viel gesagt, ja, das ist keine Anfängerrasse und so weiter. Ich meine, es ist ja wie mit allem. Ich muss mich halt vorher damit auseinandersetzen. Was will ich mit dem Hund machen? Ne? Und wenn ich halt sage, und ich weiß halt auch aus den Gesprächen mit meinen Kunden immer wieder, dass es halt so der Anfangsgedanke war, naja, ich will den Hund, damit ich mich mehr bewege. Das heißt, menschliche Bedürfnisse werden erfüllt. Ich will den Hund, dass er mir aus einer Phase im Leben hilft, menschliches Bedürfnis erfüllt. Und glaube, da ist halt die große Thematik, dass man sagt, okay, ich setze mich nicht damit aus, dass das halt jetzt eben kein reiner Gesellschaftshund ist, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Mali sprechen, sondern dass es halt eine Arbeitslinie ist. Na, je nachdem, natürlich müssen wir auch wissen, wo er herkommt. Aber da wollen wir, das ist ja auch nicht Thema heute. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, dass man sagt, okay, ich schaffe mir in dem Fall einen Hund an, der halt anspruchsvoll ist, nicht weil er jetzt gefährlich ist, und er ist anspruchsvoll, weil ich halt mir überlegen muss, was mache ich, dass das Bedürfnis des Hundes erfüllt wird. Und das ist doch das große Problem oder Thema, was wir haben. Der Mensch holt sich's, um sein Bedürfnis zu erfüllen. Und dann steht er da und sagt, oh, der Hund hat ja auch Bedürfnisse. Und daraus entstehen die Themen. Ja, weil eben der Mali jetzt in der Einraumwohnung in München, ja, und ich muss erstmal eine Stunde durch die Stadt laufen, bis ich irgendwo hinkomme, dass der Hund erstmal sich frei bewegen kann, zum Beispiel.
Okay, ja, mega spannend. Wäre auf jeden Fall was, wo ich mal wieder super gerne weiter reinsteigen würde in das Thema Rasse, Genetik, was passt zum Mensch und so weiter.
Aber vielleicht müssen wir das ein anderes Mal machen, ja. Ich würde nämlich den Bogen zurücknehmen, weil du hast ja auch gerade vorhin schon gesagt, gefährlich und so weiter. Lass uns mal den Bogen spannen, eben in den Aufbau von dem Ganzen. Ne? Also jetzt erstmal in den dienstlichen Bereich, einfach mal kurz für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Wie ist denn der Aufbau? Ist es, also, weil man hört ja immer, die Hunde werden scharf gemacht, ne? Dieses Begriff. Würdest du sagen, die Hunde werden scharf gemacht oder wie ist der Aufbau wirklich im Diensthundebereich?
Ja, Katrin, da hast du irgendwas gesagt. Ich finde schon, dieser Begriff scharf machen, der führt völlig in eine falsche Richtung. Der klingt so, als würdest du einen Schalter umlegen und an- und ausschalten und so funktioniert der Verhalten nicht. Mich interessiert halt zuerst, welcher Hund steht hier überhaupt? Wie geht er mit seiner Umwelt um? Wir brauchen zwingend diese Umweltfestigkeit. Das heißt also im Aufbau von Hunden, weil du das ja gefragt hattest, ist die Umwelt ein riesiger Aspekt. Weil wenn ich mich mit dem Untergrund auseinandersetze und sage, uiuiui, jetzt laufe ich auf Fliesen und vergesse dabei meinen Job, haben wir hier schon das erste Problem. Das heißt, wir setzen wahnsinnigen großen Fokus auf Aufbau der Umwelt. Wie setzt er sich mit seiner Umwelt auseinander? Wie nimmt er die wahr? Hat er damit Themen? Dann der nächste Punkt ist natürlich, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Nervenkostüm, wie belastbar ist der Hund? Auch das ist im Aufbau ganz wichtig. Was kann ich dem einzelnen Hund jetzt geben? Wir haben gesprochen, Jaka und Maximus. Jaka ganz anders, die konnte viel mehr ab. Und bei Maximus musste man halt ein bisschen mehr dosieren, was die Belastung anging. Also er hat länger gebraucht zu lernen, okay, ich halte einer Belastung stand, das, was wir vorhin hatten. Und dann eben der wichtigste Punkt ist halt, wie schnell kann er sich wieder regulieren? Versteht der Hund Anfang und Ende einer Übung? Habe ich vorhin gesagt, ganz, ganz wichtig. Wenn wir es halt einen Anfang und nicht einschalten, sondern er weiß genau, okay, hier fängt die Übung an. Wie kennst du durch die Arbeit hier mit im zivilen Bereich, wie geht der Hund mit Frust um? Wenn der Hund halt eben dasteht und Belastung halten soll, dann würde aber jetzt gerne nach vorne gehen und seinen Job machen. Nee, er muss sitzen bleiben. Und das ist zum Beispiel gerade in der Frühförderung und von den jungen Hunden im Aufbau wichtig. Frustrationstoleranz.
Markus, jetzt hast du gerade gesagt, es gibt immer ein An und ein Aus der Übung. Das vielleicht nochmal übersetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Das bedeutet dann, dass der Hund natürlich draußen das Verhalten nicht einfach so zeigt, sondern es ja immer in einem gewissen Rahmen stattfindet, richtig?
Ja, genau. Das heißt also, wir sprechen ja immer gerne von Kontext. Die Hunde lernen durch Bilder. Das heißt, du machst ja jetzt, ich hatte es ja vorhin gesagt, du durchläufst deine Ausbildung. Und dann bist du fertig und dann kannst du natürlich im Rahmen einer Ausbildung, die zwischen 6 und 12 Monaten geht, kannst du nicht alle Bilder abbilden. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel mit dem Stadion. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, alles klar, ein Hund in der Ausbildung, ich buche mich mal in irgendein Stadion an. Das heißt also, manche Sachen müssen einfach wachsen. Ne? Und dieses, ich habe nicht einschalten gehabt, ich habe bewusst gesagt, wir also Start eines Szenarios und Ende. Ne? Und das baut sich dann halt auf. Du stehst mit deinem Hund, du machst eine Demo-Lage, auf einmal versammeln sich Leute und so weiter. Und ab einem gewissen Punkt, entweder darf der Hund selbstständig die Entscheidung treffen, das wird abgebildet, oder die Entscheidung wird vom Hundeführer getroffen und der sagt, okay, und jetzt geht's los. Na, und dann in diesem Bereich dann, okay, wenn jetzt, sage ich mal, dann die Aufgabe des Teams erledigt ist, an dem Hund auch wieder zu sagen, hey, komm her und jetzt musst du dich wieder regulieren, jetzt fahr wieder runter. Und das ist halt so immens wichtig im Aufbau. Ne? Jetzt weißt du selber, wir kennen verschiedene Motivationen und gerade im Zusammenhang mit Spielen und Beute. Wir machen natürlich sehr, sehr viel über Beutemotivation. Ihr wisst es alle genauso gut, wenn der Hund auf die Welt kommt, der Welpe da ist, dann weiß der nicht, was ein Ball ist oder was eine Beißwurst ist oder ein Spieli oder ein Zergel, was, glaube ich, Anne immer sagt, das weiß der Hund ja nicht. Also wir machen das ja. Das heißt also, wie kriege ich einen Hund überhaupt in eine Motivation? Ja? Und da sind wir dann schon wieder da. Okay, wir sind wieder beim Schauen, ist der Hund geeignet? Kriege ich ihn überhaupt nicht in irgendeine Motivation? Da kann man schon sagen, okay, funktioniert er nicht, ne? Weil wenn du mir sagst, okay, pass auf, für den Podcast kriegst du heute 10.000 Euro und ich sage, nö, brauche ich nicht, habe ich keine Motivation, bin ich nicht da. Ne? Und so musst du dir das einfach vorstellen, ne? Es sind nur 7.000.
Ich wollte gerade sagen, sie sind schon so durch die Decke gegangen.
Ne? Ja, und dann halt eben im Aufbau, und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, ist, ne, wenn wir so die ganzen Dinger durchlaufen, ist halt natürlich auch, wie arbeitet er mit seinen Menschen zusammen? Kooperationsfähigkeit, und ich liebe Kooperation, vor allem die nonverbale, die ist so immens wichtig. Ne? Und erst, wenn dieses Fundament tragfähig ist, dann können überhaupt eine Spezialisierung draufgesetzt werden. Das heißt, wir haben einen ganz sauberen Aufbau, wir selektieren, wir gucken, welchen Hund haben wir vor uns, und dann haben wir ein tragfähiges Fundament, und dann fängst du an, den Hund zu spezialisieren. Ja, und wenn wir jetzt darüber denken, was wir vorhin gesagt haben, Fabio, du sagst, okay, puh, mich interessiert es, ich gehe da auf diesen Hundeplatz, und die ganzen Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, die haben ja bei dir gar nicht stattgefunden. Und du hast gesagt, okay, ich habe Bock, mich interessiert das Thema, ich gehe da hin. Ne? Und dieser Aufbau im Ding hat ja gar nicht stattgefunden. Ne? Und auch dann geht es ja nicht darum, das Verhalten eben anzuschalten, sondern das ist halt der Punkt, wo du gesagt hast, das hat nicht funktioniert, nämlich das Verhalten in ganz klare Bahnen zu lenken. Ne? Und wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist das Alter. Ne? Das kann natürlich variieren, weil die Entwicklung einfach variiert. Das heißt also, der Aufbau, was Katrin ja gerade eben eingangs gefragt hat, ist halt eben, der eine, den kannst du halt schon am Monat Tag X einsetzen, und der andere ist halt, ich nenne es mal in Anführungszeichen, ein bisschen entwicklungsverzögert, ist dann auch in seiner Welpen-, Junghundewelt, ja, dann kannst du mit dem noch nicht anfangen. Und da sind wir, der Kreis geht immer wieder, ne, zurück zur Eignung.
Aber Markus, wenn du es gerade gesagt hast, eben, gibt es eine bestimmte Altersklasse, wo ihr quasi mit diesem Aufbau anfangt? Und wenn du auch gesagt hast, Fundament, eine Kooperationsbereitschaft, habt ihr im Diensthundebereich quasi die Beziehung an sich auch als Fundament mit drin? Oder sagt ihr, ihr legt da andere Werte auf den Hund? Und wann, quasi mit welchem Alter, sagst du, fangen die meisten quasi an, in diesen Aufbau zu gehen?
Also Beziehung ist auf jeden Fall ein immenser Faktor. Sache ist natürlich die, das muss nebenher laufen. Das ist so. Ne? Du fährst da, wenn du da jetzt überlegst, das ist eine Ausbildungseinrichtung. Eine Ausbildung ist immer mit Kosten verbunden. Du bekommst den Hund, indische Hochzeit. Ne? Das ist halt nur mal so hingehen. Darf ich das sagen? Doch, ich glaube, sagt man ja, indische Hochzeit, zumindest in Anführungszeichen. Gehst da hin, kriegst einen Hund. Da findet keine Selektierung statt. Bei mir war das so, ich war mit Jaka auf dem Lehrgang und alle anderen Hundeführer kannten die Institution schon und hatten schon im Prinzip vorher fest, welcher Hund sie kriegen. Und dann blieb nur noch Jaka übrig. Und dann bin ich da hingekommen, dann wurde mein Name aufgerufen, eine Zwingernummer. Ja, dann wurde die Nummer des Hundes gesagt, der hat eine Registrierungsnummer und hat gesagt, nimm ihn. Und da fing es an mit Beziehungsaufbau. Geh rein, hol den Hund raus. Okay.
Wie war Jaka da?
Die war 2 Jahre.
Ja. Das heißt aber, Markus, der Hund ist dann schon auch mit dir zu Hause oder bleibt er dann in der Ausbildungsstätte?
Also es ist so, dass als ich in die Ausbildung gegangen bin, dann machst du vorher, es war so ungefähr 6 Wochen, durchläufst du halt so die ersten 6 Wochen, vorne Beißer, hinten Scheißer, so diese ganzen Prinzipien, ein bisschen spielen, ein bisschen gucken. Und nach 6 Wochen haben wir eine kleine Prüfung gemacht, eine Sichtung, und da hast du so diese Themen gehabt, Jogger kamen vorbei, Fahrradfahrer Gespräch mit einer Person Hand geben und da wurde geschaut, wie positionierst du dich, passt du darauf auf, wo der Hund ist und wie der Hund in diesem Zusammending ist. Also von der ersten bis zur sechsten Woche war das so, dass der Hund nicht mit nach Hause genommen werden durfte. Und ab der sechsten Woche, wenn ich dann wochenends nach Hause gefahren bin, dann durfte der Hund mit. Aber du hast eine kleine Prüfung gemacht und das ist auch gut. Ja, also cool. Gibt dir ja selber auch Sicherheit. Ne?
Ja. Aber bekommt ihr dann quasi auch Hilfestellung oder Anweisung, wie Beziehungsarbeit an sich funktioniert? Oder ist das jetzt eher was du sagst, nee, das hast du halt eben für dich oder vielleicht auch durch die Ausbildung bei Lektor kennengelernt, dass es überhaupt so eine grundlegende Beziehungsarbeit gibt? Also wie würdest du sagen, unterscheidet sich Beziehungsarbeit von quasi wir als Hundetrainer im Familienalltag zu quasi Diensthunde?
Also rein zu dieser Beziehungsarbeit, Bindungsarbeit, was ja für mich auf jeden Fall zusammenhängt, ist es so, dass die Trainingsteilnehmer, die mehr Unterstützung gebraucht haben, weil sie zum Beispiel gar keine Hundeerfahrung hatten, haben die erfahren. So, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meinen Diego, der auch ein ehemaliger Diensthund ist. Und da war natürlich der Fokus nicht so darauf. Da hat man gesagt, naja, kriegst du alleine hin. Ja, weil man ja davon ausgegangen ist, okay, der hat, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Hundeerfahrung. Ja, also das heißt, also hier wird auf jeden Fall der Fokus auf die wurde, ob es jetzt ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber wurde auf jeden Fall der Fokus auf die gesetzt, die mehr Unterstützung gebraucht haben. Natürlich immer im Rahmen dessen, was möglich war. Aber durch das, was du ja unter der Woche auch an diese Ausbildungseinrichtung gebunden bist, also für mich war es einfach Verfahrt damals über 11 Stunden, bis ich zu Hause war. Ne? Also bist du ja auch nicht zwangsweise jedes Wochenende gefahren. Das heißt, du hast dich halt auch viel ausgetauscht. Da sitzen alte Hundeführer und Themen werfen ja auch Interesse auf. Das heißt also, ich habe ein Thema, ich merke, okay, puh, das ist ein Hund und der macht jetzt das und das. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eingangs gesagt habe. Ich will es halt genau wissen. Die werfen natürlich halt auch was auf und dann fängst du halt an, versuchst es zu recherchieren, nachzufragen und immer dann, wenn in der Ausbildung Zeit war, hast du halt versucht, auch diese Themen anzusprechen. Was aber nicht der Fokus war, das muss man sagen. Also da ist natürlich auch, wenn du um 16.30 Uhr Feierabend hast, bis am nächsten Tag ist auch Zeit, dass du halt ein bisschen selber was machen kannst, ne? Weil du willst diesen Job ja auch und man kann das ja nicht sagen, dass du den machen musst. Und dann ist natürlich auch ein bisschen Initiative gefragt. Ja. Also ich habe sehr, sehr viel Unterstützung erfahren. Ich durfte damals schon meinem Ausbilder Videos einschicken und so. Und von dem her habe ich das als sehr positiv mitgenommen.
Mich würde tatsächlich nochmal zu der Frage, ob die Hunde mit daheim sind oder bei dir mit daheim sind, interessieren. Ist das so üblich? Oder ist es tatsächlich, weil du ja gesagt hast, ihr habt da so eine kleine Prüfung, also ist es so prozentual eher so, dass die Diensthunde wirklich auch mit daheim sind, in der Familie sind, oder ist das tendenziell trotzdem so, dass auch einige wirklich in der Stätte quasi bleiben?
Nee, also das auf keinen Fall. Also A ist es natürlich gewollt, weil sie natürlich die Integration in die Familie wollen. Wir wissen ja nun mal auch, Hunde sind soziale Wesen, die brauchen das absolut. Ich habe das für mich so gehandhabt, dass ich auf jeden Fall einen Zwinger gebaut hatte und Jaka mehrheitlich im Zwinger war, weil ich die Zwingertauglichkeit gebraucht hatte. Das heißt also, nachts war sie im Zwinger und tagsüber phasenweise und immer dann, sonst war sie mittendrin statt nur dabei. Das hat also auf jeden Fall gepasst. Ich glaube, da musst du für dich als Diensthundeführer auf jeden Fall einen Weg finden. Jetzt hat natürlich nicht jeder ein Grundstück, wo er einen Zwinger hinstellen kann. Aber es ist auf jeden Fall mehrheitlich. Also ich kenne keinen, der sagt, ich lasse meinen Hund irgendwo stehen. Überhaupt nicht.
Okay.
Das finde ich ein schönes Thema, was Anne da angesprochen hat. Da hatte ich auch eine Frage von einem Zuhörer. Und zwar, jetzt hast du ja gerade schon drüber gesprochen, du hast die Zwingertauglichkeit gebraucht. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, okay, so erlebe ich den Alltag mit meinem Diensthund. Wo sind da die Unterschiede zum Familienhund, sage ich mal vorsichtig in Anführungszeichen?
Naja, der einzige Unterschied liegt tatsächlich darin, dass du halt trennst und sagst, okay, pass auf, wir sind jetzt auf der Arbeit, hier ist Dienst. Da bin ich sehr, sehr streng mit gewissen Abläufen, weil ich einfach sage, okay, wir haben jetzt Arbeit. Das ist ja auch so, ich selber bin ja dann im Arbeitsmodus und da bin ich schon sehr strukturiert, aber das bringt einfach der Beruf mit sich. Aber sag ich mal, sobald dann, wie sagt man immer so schön bildlich, der Hammer fällt, ist es ein ganz normaler Familienhund. Was ich nicht mache, und das ist, glaube ich, handhaben sehr, sehr viele Menschen, die den gleichen Beruf nachgehen, dass der Hund zum Beispiel von jedem angefasst werden darf. Weil was wir natürlich dadurch schaffen wir ein Bild, dass zwangsweise vielleicht jeder Mensch freundlich ist. Dann haben wir die Hunde natürlich im Schutzbereich, weil es eben nicht so ist. Und dann bin ich halt, fände ich das wahnsinnig unfair zu sagen, okay, sag ich mal, 99 Menschen dürfen den Hund anfassen und der eine, der ist es jetzt gerade und der ist jetzt der Schmutzfuß, ne? Und das würde nicht funktionieren. Also da bin ich ein ganz großer Fan davon, von Schwarz und Weiß. Auch ein Grundstück bei mir zu Hause ist etwas anders. Besuche dürfen mit den Hunden interagieren, weil der Hund das für mich trennen kann. Ne? Und sobald wir draußen sind, keine Chance.
Gut, da bin ich sowieso Fan davon, dass wir unsere Hunde da so ein bisschen in Schutz nehmen, mal ganz allgemein gesehen. Aber was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist das Thema Freizeitaktivitäten. Also so Familienhunde, ne, die nimmt man mit ins Café vielleicht mal, man geht mit denen baden, also hat die wirklich so im Alltag viel auch dabei. Gibt es da einen Unterschied?
Auf jeden Fall, absolut. Also ich meine, ich müsste jetzt ganz tief in mich reingehen, dass es da auf jeden Fall auch Weisungen gibt, die das gar nicht zulassen. Mhm. Ich selbst sehe aber auch keinen Anlass. Das mag jetzt vielleicht wieder Markus sein. Also mein Hund geht in keine Eisdiele mit, mein Hund, aber keiner von meinen Hunden, ob jetzt Dienst oder befreit, weil ich es halt nicht sehe. Ne? Also ich meine, ich brauche ja auch mal ein bisschen Me-Time und ich sehe halt den Nährwert nicht, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt in die Eisdiele. Oftmals ist es ja dann in vielerlei Hinsicht für den einen auch stressbehaftet, dann kommt der zweite Hund und der dritte Hund, dann konzentriert man sich eigentlich gar nicht auf das Event. Ich will mit meiner Frau oder mit meinen Kindern oder mit Freunden ein Eis essen, sondern der Fokus ist die ganze Zeit, ich orientiere mich wieder die ganze Zeit an dem Hund. Und deswegen, also ich sehe es halt nicht. Wenn natürlich, ob wir durch die Stadt laufen und was weiß ich was alles. Also ich für mich sehe es nicht. Das ist das eine, dass ich sage, ich sehe es für mich nicht, weil ich dann eben meine Me-Time will. Und der zweite Punkt ist halt eben dann sagen, okay, es ist halt doch mal unberechenbar, ne? Und ich habe es vorhin gesagt, die Hunde lernen halt durch Kontexte, durch Bilder. Und nehmen wir das Beispiel zum Beispiel einen Überfall. Ne? Also die Hundestreife wird überfallen und jetzt habe ich in der Stadt irgendwas, was vielleicht genau danach aussieht. Ne? Und deswegen sage ich auch, okay, ich schütze den Hund, dass er keinen Fehler macht und ich schütze mich, dass kein Fehler passiert, um dann nachher in eine Erklärungsnot zu kommen.
Danke, Markus, für die ausführliche Antwort. Finde ich tatsächlich super spannend. Ich würde einmal nochmal die Markus-Sicht aufgreifen, weil ich finde es eigentlich eine sehr tolle Sicht, dass ich oft in der Praxis erlebe, dass die Leute einfach ganz oft die Bedürfnisse von sich selber dann komplett außen vor lassen oder total vergessen und dann selbst so unglücklich werden, weil sie denken, oh, mein Hund muss heute noch 50 Sachen machen, aber sie keine Zeit haben, so wie du gerade gesagt hast, mal einfach vielleicht mit den Kindern ein Eis zu essen. Und oftmals wird es dann im Kontext immer als negativ erlebt, so kümmert sich nicht um seinen Hund oder der Hund ist nicht ausgelastet, was aber total quatschig ist an der Stelle, weil der Hund auch mal zufrieden wäre, einfach zu Hause zu sein. Deshalb fand ich das jetzt total schön, dass du das gesagt hast.
Es ist vielleicht ja auch mal erholsamer, zu Hause zu sein. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, in der Innenstadt mit ganz vielen Menschen, in der Eisdiele, bei der brütenden Hitze, dass der Hund sagt, oh ja, das war das, was ich heute noch machen wollte. Ne? So irgendwie.
Ja. Wobei ich fairerweise sagen muss, Rio hat letztes Mal eine ganze Kugel Eis bekommen, als er mich begleitet hat. Also kommt immer drauf an.
Das gibt bestimmt ein Bashing jetzt.
Ja.
Weil Fabio seinem Hund Eis gibt.
Ja.
Es war ein spezielles Leberwursteis. Das gibt es bei uns in der ortsansässigen Eisdiele, gibt es spezielles Leberwursteis für Hunde.
War es tatsächlich auch, ja.
Ja, siehst du.
Cool. Markus, ich würde nochmal ganz kurz den Bogen spannen, weil ich glaube, für manchen war jetzt noch nicht ganz klar, also du hattest ja den Aufbau erklärt, eben, dass es nicht nur dieses einzelne Scharfmachen ist und dass der Hund in Bilder lernt, aber wie lernt denn quasi ein Diensthund quasi nach vorne zu gehen? Also wie kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer einsteigen, wie so der Aufbau ist, also mit welchem Alter ihr quasi so eigentlich anfängt? Du hast es schon gesagt, kommt so ein bisschen auf die Reife auch vom Hund an, klar, aber mit welchem Alter steigt ihr so ein? Was sind so die ersten Dinge? Und wie lernt nachher der Hund, wann er quasi was machen soll? Dass wir da doch mal vielleicht grob den Ablauf für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch schlagen können.
Ja, also wenn ich von meiner Berufsgruppe ausgehe, dann sind wir in den Anfangsprozessen gar nicht eingebunden. Das heißt also, es ist von einem gewissen Punkt an ist die Ausbildungseinrichtung dafür verantwortlich, die Hunde vorzubereiten. Und du kommst dann als Diensthunde Führer dann zum Zeitpunkt X dahin und dann hat im Prinzip der Hund schon einen gewissen Aufbau durchlaufen. Und ab da dann steigst du dann ein. Das heißt also, er kennt zum Beispiel schon die Beutearbeit, ist da schon gemacht worden. Das heißt also, alles klar, er reagiert auf Beutereize, ob das jetzt das Spiel ist. Man sieht es ganz oft, die Welpen mit dem Lederlappen, wenn die da so ein bisschen gelockt werden. Oftmals ist es so schon, dass sie da schon so gewisse Grundkommandos drauf haben. Also ein Jaka konnte gar nichts. Außer sie hat reagiert, wenn geschossen wurde, ne, weil sie eben aus Holland kam und immer der schießt, das ist ja dann der vermeintliche Böse. Ne, und deswegen steigen wir recht spät zumindest in dem Aufbau an. Deswegen kann ich jetzt nicht validiert sagen, okay, was macht die Einrichtung am 1., am 2., am 17. Tag in der 16. Woche, kann ich nicht sagen. Ne. Mhm. Ich bin eingestiegen und dann ging es eben los, dass man dann gesagt hat, okay, wenn wir jetzt sehen, so Hunde aus speziellen Bereichen, nehmen wir jetzt zum Beispiel, ja, hier Cobra aus Österreich. Na, das ist ja die Spezialeinheit der Österreicher. Diese Hunde werden ja eingesetzt, um zum Beispiel, wenn sie irgendwo reingeschickt werden, sofort eine Entscheidung zu treffen. So, und wenn wir jetzt zu meinem Hund gehen und sagen, okay, ich habe ein Setup, wo ich sage, okay, der Hund darf diese Entscheidung gar nicht treffen. Ja, das heißt also, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, okay, der Hund muss bellen, er muss den vermeintlichen Schmutzfuß muss er stellen und verbellen. Das heißt also, da ist einfach schon der Unterschied. Das heißt, wir müssen dem Hund durch einen Aufbau, durch ein Szenario eben sagen, pass auf, okay, siehst du das Bild, dann setzt du dich hin und bellst. Also das typische Verbellen, was man zum Beispiel kennt. Und erst wenn dann eine Aktion käme, wie zum Beispiel Flucht oder Angriff auf den Hund, also Flucht vom Hund weg oder Angriff auf den Hund, erst dann dürfte der Hund entscheiden. Ansonsten muss er dieses Verhalten eben zeigen, bis der Hundeführer dann da ist.
Das heißt aber, der Hund kommt jetzt eben wie beispielsweise Jaka mit 2 Jahren dann zu seinem Diensthundeführer und kennt eben eventuell ein paar Grundkommandos, eventuell auch nicht. Ansonsten wird da irgendwie besonders viel Wert auf Reaktionsbereitschaft gelegt, schon vorher auf Ruhe gelegt, auf vielleicht dann doch Kontrolle und Gehorsam eventuell. Sind das Sachen, die davor passieren oder sind das Sachen, die dann mit dem Diensthundeführer zusammen passieren? Oder kommt der Hund dann zu dir und ihr arbeitet dann direkt am Reiz, der verbellt werden muss?
Naja, also es sind in der Regel, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, eben Maximus ausgenommen, der würde das auch machen, aber ich würde dir jetzt Jaka geben. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele Kommandos drauf oder gewisse Dinge, das könntest du ja gar nicht umsetzen oder durchsetzen. Das heißt also, im Aufbau wird darauf natürlich nicht so viel Wert gelegt, weil es ja keinen Sinn macht. Wenn ich nachher als fremder Mensch einen Hund fertig kriege, der eine oder andere Hund zeigt dann vielleicht und sagt, okay, ich setze mich hin oder irgendwas, sondern dieser Aufbau findet mit dir selbst zusammen statt, weil Körpersprache, deine eigene Stimme, Mimik, Gestik, diese ganzen Facetten, die ja nun mal in der Kommunikation mit dem Hund eine ganz große Rolle spielen, die finden mit dem Hundeführer statt. Ja. Das macht ja auch nur Sinn nach meiner Bewertung, weil man einfach so zusammenwächst und dadurch entstehen ja die Strukturen, die wir ja auch parallel wie bei den Familienhunden einfach brauchen. Ja.
Das ist übrigens auch der Grund, warum es keinen Sinn macht, seinen Hund zur Ausbildung irgendwo hinwegzugeben, sondern sich einfach einen guten Hundetrainer zu suchen, der einen selbst anleitet und das nicht für einen übernimmt.
Ja, vielleicht
Markus nickt ganz wild, ja.
Vielleicht nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, Anne, ganz schön, oftmals ist ja auch so, dass man so, wir sind ja in Folge 1 reingestartet mit Hast du mal einen Tipp? Ist ja auch wieder so gleiches Thema. Es ist ja schöner, wenn man die Menschen anleiten kann und in verschiedenen Situationen praktisch immer das Problem nochmal darstellen kann und sagen kann, hier würde ich so und so reagieren. Ich würde jetzt nochmal gerne an der Stelle einhaken, Markus, du hast ja gerade gesagt, dass die Hunde bei euch spezielle Aufgaben haben. Jetzt gibt es bestimmt auch Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich dafür interessieren, Schutzdienst praktisch privat im Verein zu machen, einfach als sportliche Auslastung für ihren Hund. Vielleicht kannst du da nochmal an der Stelle aus deiner Erfahrung raussprechen und sagen, was macht einen guten Verein aus? Also wo finde ich sowas?
Also wenn ich jetzt als Hundehalter sage, okay, ich habe eine Rasse und ich glaube, die ist dafür geeignet und ich würde mir einen Verein suchen, dann würde ich erstmal als erstes mal ohne Hund hingehen, ganz, ganz wichtig, und würde mir erstmal die Arbeit dort anschauen, um dann zu schauen, okay, wie sind da die Abläufe, wie ist der Umgang mit den Hunden, wie gestaltet sich das Ganze, räumliche Trennung teilweise, weil es macht ja auch keinen Sinn zu sagen, okay, der Hund sitzt in der Autobox, die Tür ist offen mit dem Blick auf den Platz und der andere Hund macht da hinten Tabula Rasa. Das wären so Sachen, das heißt also, mir wäre ganz wichtig, so die Örtlichkeiten, die Räumlichkeiten, wie so die Ausbildung aufgebaut ist. Und Und das ist natürlich, weiß ich auch, ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Vielleicht hat man auch jemanden, der einen begleiten kann, der einen unterstützen kann. Manchmal kennt ja jemanden, der sagt, ich gehe mal mit, ich gucke mir das selber an. Ne? Und ohne, dass ich das jetzt halt romantisieren will, man muss halt immer gucken, okay, werden die Hunde da irgendwie so maschinell behandelt? Ne? Das sollte halt auch nicht stattfinden, sondern es ist das einzige Individuum, mit dem halt dann sauber gearbeitet werden soll. Und ein anderer Faktor wäre auch, bevor ich da tatsächlich hinfahren würde, würde ich halt auch versuchen, mich wirklich vollumfänglich zu informieren. Verlässliche Quellen, gerade vielleicht große Vereine, die jetzt nicht unbedingt bei mir zu Hause um die Ecke sind, die ich nicht erreiche, aber große Vereine sind sehr präsent, medial. Die haben ganz klare Regeln, Mitgliederinfo oder hey, hast du Interesse? Da würde ich halt einfach auch schauen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist bei dieser ganzen Arbeit, wäre für mich so wichtig, dass das vielleicht dann auch in dem Gespräch rauskommt, dass der Hund nicht die Verantwortung für die Ausbildung trägt. Ich habe jetzt Schutzhunde ausgebildet, einen Hund, aber der trägt keine Verantwortung. Und ich glaube, das ist oft das Problem, sondern die Verantwortung ist immer bei Menschen. Und das wäre mir wichtig, dass das so rauskommt. Sag, pass auf, wir haben ja was gemacht. Aber die Verantwortung liegt bei dir. Du musst dafür sorgen, dass. Das wäre so was, ja, ich glaube, das sind so ganz, ganz viele Punkte. Ich glaube auch, dass ganz oft halt eben Zuhörer oder auch Nicht-Zuhörer, dass die ganz oft halt so blauäugig losgehen und sagen, okay, da ist ein Verein, die müssen es schon wissen. Und ich glaube, da musst du dich irgendwie selber schützen. Und das wären so Sachen, auf die ich achten würde und sagen, okay, ich informiere mich vollumfänglich, ich frage, ob sich jemand auskennt. Ich gehe erstmal ohne Hund, ich gucke mir das an. Und dann das gute alte Bauchgefühl. Ich glaube, das brauchst du bei so einer Sache, das gute alte Bauchgefühl, zu sagen, hier, das passt.
Ich war gerade kurz ganz happy, weil ich jetzt grüne Haken hinter meinen Verein gesetzt habe. Das ist schon mal ganz gut. Markus, ich habe mir gerade noch darüber Gedanken gemacht, ob vielleicht auch, also du hast ja auch gesagt, ob sich praktisch Zeit genommen wird, ob man erstmal ohne Hund hingeht. Ich glaube, für mich persönlich wäre vielleicht auch wichtig, dass der Trainer wirklich sich Zeit nimmt, mit mir über die Thematik zu sprechen. Und also mein Trainer hat es zum Beispiel gemacht, ich habe Bedenken geäußert und er versucht mir die an Beispielen zu erklären, wir bauen das über Spiel auf etc. Und ich finde es auch immer wichtig, dass den Menschen nochmal klar wird, dass das immer in einen gewissen Rahmen, in einem Kontext gesetzt wird und was dem Hund dabei gebracht wird auf dem Platz, ja nicht heißt, dass er das jetzt andauernd oder eigentlich nie im Alltag zeigt.
Ja, das ist ein guter Punkt, ist das. Und das ist halt auch eben so eine Sache. Ich meine, ich habe ja vorhin gesprochen, ob wir jetzt IGP haben, ob wir keinen PV haben in Holland. Also IGP bei uns in Deutschland, die internationale Gebrauchshundeprüfung, die ja irgendwann erwachsen ist aus der Geschichte, dass Polizei Hunde gebraucht haben. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Facetten. Das heißt also, ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen, was will ich überhaupt? Will ich mit meinem Hund in die IGP gehen? Möchte ich in den französischen Ring gehen? Möchte ich in keinen PV gehen? Das sind alles Begriffe, die kann man super googeln, wenn man die jetzt hört. Wenn man die alle einzeln erklären würde, würde das den heutigen Rahmen sprengen. Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Oder will ich einfach nur, dass mein Hund, ich nenne es mal, stumpf in den Ärmel beißt? Weil das ist es ja nicht.
Du hattest ja eingangs gefragt oder beziehungsweise hast ja eingangs damit gestartet, ich habe eine bestimmte Rasse und möchte damit vielleicht auf den Hundeplatz gehen und irgendwas in die Richtung machen, Markus. Würdest du denn sagen, als Privatperson muss ich darauf achten, was ich für eine Rasse habe oder könnte ich das theoretisch einfach mal mit jedem Hund anfangen?
Ja, aber dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass wir halt wieder hingehen und sagen, es ist nicht die Auswahl, sondern wir fangen an anzupassen. Also auf gar keinen Fall, ne? Würde ich nie nicht machen. Ne? Würde sagen, okay, pass auf, ich habe hier einen Hund. Wir haben vorhin über ganz, ganz viele Facetten einer Eignung gesprochen. Okay, wie reguliert er sich? Das heißt also, bevor ich überhaupt einen Hundeplatz betrete, würde ich genau diese Punkte in einem ganz anderen Kontext abrufen. Wie geht der Hund mit Frust um? Hat er eine Impulskontrolle? Wie ist die Kooperation mit dem Menschen? Gibt es schon verlässliche Signale? Kann ich ja auch üben, wenn ich mit dem Hund spielen kann, ob jetzt sozial oder mit Objekt, ob man dann sagt, okay, er versteht Anfang und Ende. Das heißt also, für mich fängt das schon viel, viel früher an, zu sagen, okay, passt das jetzt als Fundament? Na, weil wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, die Fassade von einem Haus hat einen Riss, von oben bis unten, dann fängst du ja nicht an, den Riss zu flicken und zu streichen, sondern du musst gucken, was ist mit dem Fundament. So, das heißt also, wenn ich so einen Platz betreiben würde, wäre für mich das so wie so eine Vorsichtung, sagen, okay, selbst wenn du jetzt sagst, ich komme mit einem kleinen Chihuahua und der sagt, hey, der ist so cool, sieht man ja auch alles, Social Media wird richtig breit gemacht, das mag ja auch funktionieren, würde ich sagen, okay, es gibt auf jeden Fall eine Vorauswahl, Mensch-Hunde-Team, Hund, Mensch, ne? Jetzt sind es natürlich nicht die mit den Chihuahuas, die auf die Hundeplätze strömen, sondern welche, die halt eben sagen, okay, ich möchte das, aus welchen Gründen auch immer. Das hatte Fabio ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass halt natürlich, okay, warum will ich überhaupt? Reden wir wirklich über Auslastung? Ist es eine Art Status? Ne? Oder in welche Richtung geht das überhaupt? Ne? Und ich bin ganz fest der Überzeugung, nur weil ich jetzt diese Rasse in einem Bereich führe, muss nicht jeder Rassezugehörige das machen. Das ist ja die Vorstellung, die dir suggeriert wird aus Social Media. Ja, du musst den haben, du musst den richtig auslassen, aber das ist es doch gar nicht. Also für mich ist es das nicht. Und wenn ich da was hätte, sage ich, würde so einen Platz betreiben, würde ich erstmal mir ein ganz klares Fundament angucken. Und dann würde ich eine Entscheidung treffen, um zu sagen, ja oder nein.
Ich glaube, jetzt, wo ich so über die Frage nachdenke, die Anne gestellt hat und was du gerade gesagt hast, Markus, würde ich vielleicht sagen, eine Green Flag für einen Verein wäre für mich, wenn ich auch tatsächlich Mitglieder habe, die abgelehnt werden, weil der Trainer sagt, okay, das kann ich nicht in eine richtige Bahn lenken und ich dann sage, nee, sorry, passiert nicht. Also gibt's bei uns, kann ich tatsächlich sagen, haben wir und finde ich auch richtig gut, weil du einfach siehst, nee, Halterin würde das nicht hinbekommen und es passt auch nicht zum Hund einfach.
Ja, da habe ich ein schönes Beispiel. Eine ehemalige auszubildende Kameradin hier, mit der ich die Ausbildung bei Lake Dog durchlaufen habe, mit der hatte ich ein Zoom-Meeting. Die hat eine Hundeschule mit ihren Bekannten und da ging es genau um einen Hund dieser Rasse. Ne? Die hatte mich dann gefragt, Mali, ich könnte sogar jetzt den Gesprächsbogen raussuchen. Da war es also so, der Partner hatte diesen Hund angeschafft als Statussymbol, ne? Und hat sich aber nicht gekümmert und die Frau hat gemerkt, okay, sie ist völlig überfordert, der war dann schon Spring in die Pubertät und hat genau das gemacht, was halt Hunde in der Pubertät so machen. Und sie hat es nicht hingekriegt, weil sie zwei Kleinkinder und ein Kleinskind hatte. Das heißt, also, sie ist immer mit drei Kindern auf den Platz gekommen. Irgendwie war sie zwischen drei, vier Welten gefangen und hat versucht, das einzufangen. Und das funktioniert halt eben genau nicht. Ne? Das heißt also, und das erlebe ich auch immer wieder, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass halt eine Entscheidung getroffen wird, nämlich ich schaffe mir Verantwortung an und die ist für mich in dem Fall nicht teilbar, weil ich sage, ich will diesen Hund haben, dann stülpe ich den meiner Frau noch über, die mit den Kindern beschäftigt ist und es gerät so völligst aus den Fugen. Na, und das ist so eine Sache, die erschließt sich mir einfach nicht. Und deswegen ja auch, okay, um was geht's hier? Ne? Und das finde ich halt so, ja. Ich weiß tatsächlich nicht, also Sie haben sich inzwischen, das habe ich gehört, Sie haben sich von ihr getrennt als Kundin, weil Sie gesagt haben, Sie kommen nicht weiter, hat viel zu viele Ressourcen geschluckt und es wurde auf dem Platz dann irgendwann auch gefährlich. Und dann haben Sie einfach gesagt, du pass auf, du setzt das nicht um. Ich glaube nicht, dass sie das nicht wollte, sondern weil sie es einfach nicht konnte, weil das Leben halt nun mal da war. Und das ist, finde ich, halt immer so erschreckend, wie viele Menschen eine Anschaffung tätigen, die riesige Verantwortung trägt und das dann einfach sagen, okay, ich gebe es ab.
Ich finde tatsächlich, das ist auch Verantwortung, die oftmals an die Vereine gegeben wird, was auch tatsächlich unfair ist, weil ich habe oftmals in der Praxis das Gefühl, die Menschen denken, okay, ich gehe mit meinem Hund einmal die Woche auf den Hundeplatz, dann löst sich all mein Erziehungsthema. Aber das ist überhaupt nicht das, was man macht. Und ich versuche immer den Leuten zu vermitteln, naja, das ist ja wie, wenn du mit deinem Sohn ins Fußballtraining gehst. Der Trainer wird ja jetzt nicht anfangen, deinen Sohn zu erziehen. Also ist ja ein völlig anderes Ding. Da geht es um Sport und nicht um das, was du vorhin so schön gesagt hast, was man in seinem Alltag mit dem Hund für Thematiken hat. Deshalb, ja, ist mir immer persönlich wichtig, dass die Leute das verstehen. Okay, ich glaube, wir müssen mal so langsam zum Ende kommen, sonst wird die Folge auch viel zu lang. Markus, mich würde jetzt nochmal interessieren, wenn du jetzt nochmal über diese Folge nachdenkst, was wäre dir persönlich wichtig, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt mitnehmen?
Ja, wenn wir an unseren Anfangssatz denken, der gefährlichste Hund, den ich kenne, hat noch nie eine Schutzhundeprüfung gesehen. Ja, dann hoffe ich, dass nach dieser Folge auf jeden Fall verständlich geworden ist, warum dieser Satz so bewusst gewählt wurde. Ja? Nicht, weil Schutzdienst ungefährlich wäre, auf gar keinen Fall. Das haben wir, glaube ich, sehr gut rauskristallisiert, sondern weil Gefährlichkeit nicht durch eine Ausbildung entsteht, sondern eher dort, wo halt Verhalten nicht verstanden wird, nicht richtig eingeordnet wird und auf keinen Fall, was dann oft fehlt, ist die verantwortungsvolle Begleitung. Das ist so ein Punkt. Und für mich beginnt gute Hundeausbildung nicht dort, wo der Hund beeindruckt. Ja? Sie beginnt dort, wo der Mensch Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz.
Absolut.
Absolut, gehe ich auch voll mit. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Markus, dass du da warst. Ich denke, es wird noch die eine oder andere Folge mit dir geben. Wir haben da ja auch schon ein paar Ideen gesammelt. Danke, dass du die Zuhörer und Zuhörerinnen da mitgenommen hast in die Welt des Schutzhundes, des Diensthundes. Und in dem Fall bis zum nächsten Mal.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne.
Ciao, Markus.
Ciao, vielen Dank.
Alles zusammen. Tschüss, ihr drei.